SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Claudia Ellert ist zu Gast in SWR 1 Leute. Long-Covid-Betroffene. Auf einer Skala von 1 bis 10 und 10 ist der Topwert. Wie fühlen Sie sich aktuell?
Aktuell bin ich bei einer 5 von 10, würde ich sagen. Und das seit Monaten.
Okay. Ist das ein gutes Zeichen oder? Also Sie lagen auch schon mal unter dem Wert 5 wahrscheinlich.
Der Wert von 5, der ist relativ stabil. Da sind so kleinere Wellen drin. Aber man muss schon sagen, dass ich ja zwar relativ viele Sachen noch gut machen kann, aber auch auf ganz viel verzichten muss. Und ich bin eigentlich leicht von Long-Covid betroffen, aber nichtdestotrotz muss ich ungefähr auf die Hälfte meiner Leistungsfähigkeit verzichten. Das muss man schon so sagen.
Was es heißt, leicht betroffen zu sein, das wollen wir so ein bisschen aufschlüsseln. Im November 2020 sind Sie an Corona erkrankt. Wie intensiv hat es Sie da getroffen?
Das war das, was man als milden oder leichten Verlauf bezeichnet. Ein bisschen grippaler Infekt, nichts Besonderes.
Und dann?
Und dann habe ich nach 3 Wochen versucht, arbeiten zu gehen und bin in diesem Arbeitsversuch, der hat dann über 10 Tage angedauert, eigentlich zunehmend in eine Überforderungssituation geraten und habe dann nach 10 Tagen aufgehört zu arbeiten, weil es nicht mehr ging. Das ging kognitiv, also von der Aufmerksamkeit her nicht. Ich bin nicht damit klargekommen mit diesen ganzen Einflüssen, die den ganzen Tag so auf einen einströmen, die man regeln muss. Ich konnte nicht mehr operieren.
Genau, wir könnten ja einmal vorher auf Ihr Leben davor schauen, wenn wir mit dem Beruf anfangen. Sie sind Gefäßchirurgin.
Genau, ich bin seit mehreren Jahren in der Gefäßchirurgie in der Oberarztposition tätig gewesen bis 2020 November und habe da natürlich einen erfüllten Arbeitsalltag gehabt, also auch sehr ausgefüllten mit Hintergrunddiensten, mit Bereitschaftsdiensten, mit viel Zeit im OP, also mit einer anspruchsvollen Tätigkeit insgesamt.
Und über das Berufliche hinaus, Sie waren auch privat sehr aktiv, nämlich extrem sportlich.
Ja, ich habe einen großen Teil meiner Freizeit irgendwo im Outdoor-Bereich verbracht, zuletzt Triathlon gemacht und habe also viele Stunden oder einen großen Teil meiner Freizeit eigentlich im Sport verbracht.
Triathlon, muss man ja wissen, benötigt nun mal ein regelmäßiges und intensives Training. Schwimmen, Radfahren, Laufen, was waren da so Ihre Distanzen und Ihre besten Zeiten?
Ja, ich habe zum Schluss letztendlich auf eine olympische Distanz trainiert und die Zeiten, wo ich ganz viel und relativ erfolgreich Triathlon gemacht habe, die waren in den 90ern im Studium. Und da habe ich aber mich bis zur Mitteldistanz vorgehangelt, aber einen Ironman habe ich nie gemacht, zum Beispiel.
Muss man auch nicht. Also um Triathlon zu mögen, also das ist nicht die Grundvoraussetzung, aber das zeigt ja trotzdem auch die olympische Distanz. Verlangt einem ja deutlich was ab und dem Körper. Jetzt müssen wir vielleicht vorher einmal klären, die Begrifflichkeiten Long-Covid, Post-Covid, da wird unterschieden, nämlich inwiefern?
Genau, da gibt es immer so ein bisschen Verwirrung, weil beide Begriffe benutzt werden. Long-Covid ist so ein bisschen mehr der Begriff, den man so in der öffentlichen Kommunikation wahrnimmt, Post-Covid ein bisschen eher im Wissenschaftlichen. Es gibt in Deutschland eine neue Definition, die teilt das zeitlich ganz klar ein. Da gibt es eine akute Phase der Covid-Erkrankung, das sind die ersten 4 Wochen. Dann kommt die Long-Covid-Phase von Woche 4 bis 12 und alles, was jenseits der 12. Woche noch an Beschwerden da ist, fasst man unter Post-Covid zusammen. Ich würde vorschlagen, dass wir es der Einfachheit halber heute mal alles unter Long-Covid zusammenfassen, damit wir nicht ständig beide Begriffe irgendwie benutzen können. Aber die Definition sollte man im Hinterkopf haben, weil dieses Post-Covid eben genau die chronisch kranken Fälle charakterisiert, die uns so das Problem machen, wo uns die Behandlungsansätze fehlen und die dann auch gesellschaftlich problematisch werden.
SWR1 Leute-Gast Claudia Ellert lebt mit den Corona-Folgen. In ihrem Sachbuch Long-Covid – Wege zu neuer Stärke schreiben Sie, dass es mehr als 200 Symptome gibt, wie sich das Krankheitsbild zeigen kann. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Also man muss sagen, dass klar sind 200 Symptome unter Long-Covid versammelt, aber es gibt schon Hauptsymptome, die einfach häufig auftreten, auf die man die Diskussion dann vielleicht fokussieren sollte. Und da steht so eine krankhafte Erschöpfung im Vordergrund, also eine verminderte körperliche und auch geistige Leistungsfähigkeit. Es haben viele Betroffene mit Problemen beim Atmen zu tun. Das kann das Luftholen in Ruhe sein oder auch bei Belastung. Es geht um das Phänomen der Belastungsintoleranz, also eine Verschlechterung der Erkrankheit, wenn ich mich körperlich oder geistig beansprucht habe. Und im Vordergrund stehen so Probleme der der Aufmerksamkeit und der Konzentration. Also das ist das, was Betroffene oft unter Brain Fog bezeichnen oder kennen. Da gehört ganz viel dazu, was unseren normalen Alltag beeinträchtigt, weil wir es einfach permanent brauchen.
Und Brain Fog, also ist dann das Hirn tatsächlich so ein bisschen benebelt, dass es da irgendwie nicht den etwas weiteren Blick hat zum Beispiel?
Ich glaube, man muss das ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich wirklich das, was der Begriff eigentlich meint, dass man wie so in Watte gepackt, vernebelt, also eine wirklich verminderte Wahrnehmung hat. Und der andere Bereich ist aber dann einfach die Tatsache, dass gewisse Hirnleistungen nicht in normaler Qualität funktionieren. Und da geht es insbesondere darum, Informationen in einer gewissen Geschwindigkeit und Fülle verarbeiten zu können, sich zu konzentrieren, da geht es um Interaktion zwischen Menschen, also dem anderen zuhören können und verstehen, was er meint. Da geht es auch um so ganz einfache Sachen wie Einflüsse im Straßenverkehr. Kann ich Auto fahren? Finde ich mich in einer Großstadt mit mehreren Straßen oder Spuren und einem Navi noch zurecht? Oder ist das eigentlich alles zu viel an Input und für viele ist es zu viel?
Vielleicht können wir tatsächlich so das Ganze mit ein paar Beispielen anfüttern, wenn Sie sagen, schnelle Erschöpfung. Wann merken Sie das? Wenn Sie einmal in den Keller gelaufen sind und wieder zurück oder wenn Sie eine Kiste Wasser tragen?
Da muss man sagen, dass die Ausprägung bei jedem so ein bisschen anders ist. Es gibt Extremfälle, die sind überfordert damit, sich im Haus zu bewegen. Und es gibt sicherlich Fälle, die sind jetzt zu einer normalen Mobilität in der Lage, können aber sportliche Aktivitäten dann nicht mehr vollbringen. Also das ist in der Ausprägung, in der Schwere der Einschränkung unterschiedlich, was aber ein häufiges Phänomen ist, und das ist eigentlich eins der Schlüsselsymptome, ist die Tatsache, dass man eine Belastung vollbringt, körperlich oder geistig oder auch mental, und dann 1 bis 2 Tage später eigentlich erst eine Verschlechterung der Symptome auftritt. Und das ist das, was wir unter Belastungsintoleranz bezeichnen. Also ich kann eine Leistung erbringen, aber mein Körper reagiert nicht adäquat darauf, also auf diese Belastung, sondern quittiert das mit einer Verschlechterung des Zustandes.
Wenn Sie sagen, die Aufmerksamkeitsspanne ist halt auch gefährdet, wenn wir beide uns jetzt über 2 Stunden unterhalten, nach den 2 Stunden merken Sie das und sind erschöpfter, als es früher mal der Fall war?
Also ich kann es mittlerweile ganz gut einschätzen und ich weiß, dass ich vor und nach solchen Veranstaltungen dann Pausen, also längere Erholungsphasen einbauen muss und dann komme ich persönlich damit gut durchs Leben. Aber ich bin auch, was gerade so Aufmerksamkeit und Kognition betrifft, mittlerweile relativ frei in dem, was ich tun kann. Und da haben aber viele Betroffene viel mehr Einschränkungen. Denen wäre so ein Gespräch jetzt nicht möglich, weil die einfach nach einer halben Stunde ihnen nicht mehr zuhören können.
Leidenschaftliche Triathletin waren Sie. Wie sieht Ihr Sportprogramm aktuell aus? Was geht und was geht vor allen Dingen nicht?
Also das, was wir unter Sport verstehen, geht komplett gar nicht, sondern es geht für mich darum, ein gewisses Maß an Bewegung aufrechtzuerhalten, ohne dass ich letztendlich mit einer Verschlechterung meines Zustandes bezahle. Das heißt, Bewegung ist Spazierengehen.
Über welche Dauer?
30 Minuten, auch mal 40 Minuten. Wenn es gut ist, auch mal eine Stunde. Das ist auch mal eine Viertelstunde auf dem Rollentrainer. Aber das ist letztendlich hat nichts mit Training oder Sport, so wie wir es können, nach Plan oder Struktur zu tun, sondern ich nutze eher so Tage, an denen es gut ist, um halt Bewegung aufrechtzuerhalten.
Früher ging einiges mehr im Leben von SWR1 Leute-Gast Claudia Eller, das haben wir eben schon gehört. Jetzt nach Corona mit Long-Covid ist das nicht mehr so der Fall. Wie sehr hat sie diese Verschlechterung eigentlich im Kopf beschäftigt? Oder tut es immer noch?
Tut es immer noch. Das ist natürlich eine Problematik, die das Krankheitsbild zwangsläufig mit sich bringt, weil man einfach über so einen langen Zeitraum mit Einschränkungen zu kämpfen hat und auf viel verzichten muss, was das frühere normale Leben ausgemacht hat. Das belastet mental, weil das eine Situation ist, die man selbst nicht ändern kann, der man sich so ein bisschen ausgesetzt fühlt und deren Ende nicht absehbar ist. Und an vielen Stellen fehlen einem da so die konstruktiven Ansätze, mit denen man selbst irgendwas bewegen kann. Das macht einen ja immer frei und unabhängig. Und hier haben wir so eine Situation, wo teilweise unter Behandlern, unter Ärzten Wissen fehlt, wo Patienten sich rechtfertigen müssen dafür, dass sie nicht mehr so können und da gegen viele Wände laufen, neben der Einschränkung, die sie eh schon haben. Und dadurch ist es natürlich zwangsläufig so wie jede andere chronische Erkrankung, dass das mental belastet und dass jeder dafür sich irgendwie Wege finden muss, letztendlich um mit der Situation klarzukommen. Weil wir haben leider aktuell keine heilenden Therapien Wir können im Moment nur Symptome lindern und können Menschen erklären, worum es eigentlich geht und wie sie sich selbst helfen können, um damit besser klarzukommen.
Und Ihre Situation ist, glaube ich, nochmal eine etwas andere, weil Sie halt betroffene Medizinerin sind. Sie können sich vielleicht mehr erklären als der Normalbürger, die Normalbürgerin. Trotzdem aber, wie Sie gerade schon deutlich gemacht haben, stößt man da auf so eine Hilflosigkeit.
Ich habe es einfacher, weil ich die Krankheitsmechanismen verstehe und weil ich mich der ganzen Situation nicht ausgeliefert fühle und weil ich dann einfach ganz früh schon angefangen habe, aus dieser, sagen wir mal, Krise irgendwie was zu machen und irgendwie konstruktiv damit umzugehen. Und dann habe ich halt gesagt, ich engagiere mich jetzt für Betroffene und ich kann das Krankheitsbild verstehen, ich kann die Probleme nachvollziehen, die das mit sich bringt. Und ich bin sicherlich geeignet, hier irgendwie Konzepte mitzuentwickeln, die Leute da helfen können. Und deshalb bin ich ja dann regional bei uns über den Reha-Sport aktiv geworden und aber auch zusammen mit Long-Covid Deutschland, mit der Initiative, um einfach für Betroffene da zu sein, die sonst keinen Ansprechpartner finden. Und da spielt Selbsthilfe eine relevante Rolle.
Sie waren sehr früh von Corona betroffen, heißt, eine Impfung gab es zu dem Zeitpunkt gar
nicht? Nee, das war 2 Monate bevor die, oder naja, 6 Wochen bevor die Impfung zugelassen wurde.
Und
in Deutschland zugelassen wurde.
Das ist natürlich immer relativ oder spekulativ, aber wenn Sie geimpft gewesen wären, was wäre dann jetzt anders?
Das kann man für meinen speziellen Fall ja nicht sagen. Insgesamt ist die Studienlage so, dass man davon ausgehen kann, dass die Impfung und die veränderte Immunitätslage in der Bevölkerung durch Impfung und durch Infektion dazu führt, dass wir jetzt ein um 50% reduziertes Risiko für Long-Covid in etwa haben.
Mit dieser Geschichte als Long-Covid-Patientin sind Sie da depressionsgefährdeter, depressionsanfälliger?
Es tut gut dran, sich Hilfe, professionelle Hilfe zu suchen und sich psychotherapeutisch unterstützen zu lassen, weil letztendlich ist es wirklich, man muss alleine einen Weg finden, mit diesen Einschränkungen umzugehen und es ist alleine schwer, man schafft es alleine nicht gut. Und da, ich empfehle Betroffenen immer, einen Psychotherapeuten aufzusuchen und sich da einfach unterstützen zu lassen, damit man nicht so alleine steht, weil man findet im privaten und im beruflichen Umfeld wenig Akzeptanz häufig. Ja.
Warum? Also weil einem dann deutlich gemacht wird, ja gut, so schlimm wird es nicht sein, wie du es mir erzählst?
Ja, man sieht ja leider nicht krank aus. Also das ist nicht ersichtlich. Die Einschränkungen sind häufig nicht ersichtlich. Und gerade dass sich, was so Störungen der diese Aufmerksamkeitsstörung, Konzentrationsstörung, die sind für einen Außenstehenden schwer nachvollziehbar und schwer vermittelbar. Und manche Betroffene scheuen sich auch davor, diese Einschränkungen im beruflichen Kontext gerade zuzugeben, weil sie dann Angst haben, dass sie dann da Einschränkungen hinnehmen müssen. Das geht ins Existenzielle teilweise. Also das Problem der Aufmerksamkeit, des Wissensstandes zu der Erkrankung unter Ärzten, Therapeuten, aber auch in der Allgemeinbevölkerung fehlt.
Was tun bei Long-Covid? Darüber will ich jetzt in SWR1 Leute mit Claudia Ellert reden. Betroffene und Ärztin. Was ist mit Sport? Es gibt Reha-Sportgruppen, die ein extra Programm anbieten. Ist das empfehlenswert? Also es sind dann so, glaube ich, Walking, Nordic Walking, also alles noch Sachen, die recht entspannt daherkommen.
Also das Entscheidende für Long-Covid-Patienten oder für Konzepte, für Reha-Konzepte ist, dass die jeweilige Symptomatik, die individuelle Symptomatik des Patienten berücksichtigt wird. Dass die persönliche Grenze, Belastungsgrenze definiert wird und man sich innerhalb dieser Grenze bewegt, um Überforderungen zu vermeiden. Das heißt, diese Konzepte müssen die Besonderheiten, die Long-Covid mit sich bringt, abbilden. Und da spielt eine ganz große Rolle, da haben wir vorhin schon mal kurz angeschnitten, die Belastungsintoleranz. Also ich muss einfach wissen, dass ein zu viel an körperlicher Belastung Symptome verschlechtern kann. Und so wie unsere eigentliche Denke funktioniert, ich mache Sport und erhöhe einfach die Belastung, die Reize und damit einhergeht eine Verbesserung meiner Leistungsfähigkeit, das funktioniert bei Patienten nicht, die unter einer Belastungsintoleranz leiden. Da geht es wirklich darum, innerhalb der Grenzen, die da sind, sich zu bewegen. Wenn der Einzelne Nordic Walking machen kann, ist das schön, aber das muss man extrem individuell gestalten. Und insgesamt geht es, glaube ich, viel auch darum, Atemtechniken zu erlernen, also die Möglichkeiten, die Atmung uns bietet, zu nutzen. Also alles, was mit Entspannung zu tun hat, ist gut. Krankheitsverständnis, also erstmal vermitteln, worum geht's denn eigentlich, Patienten diese Belastungsintoleranz erklären und auch das Prinzip des Pacings, und Pacing meint halt Grenze erkennen, sich innerhalb der Grenze bewegen. Damit geht die Möglichkeit verloren, irgendwas fest nach Plan zu machen. Ich kann keine festen Pläne machen, sondern der Patient muss die immer flexibel gestalten können, weil er eigentlich nicht vorausplanen kann, wie geht's denn mir an dem Tag, wie geht's mir in einer Woche.
Also eine sportliche Verabredung könnten wir beide jetzt nicht für die nächste Woche irgendwie vornehmen und sagen, wir treffen uns zum Badminton spielen.
Wir könnten das machen, aber entweder ich zwinge mich dann dahin und mir geht es hinterher schlechter, oder ich sage es kurzfristig ab. Oder ich habe Glück, der Tag passt gerade.
Geht es Ihnen dann schlagartig direkt danach schlechter, oder wie zeichnet sich das ab?
Genau, das ist das Paradoxe daran, dass die Belastung per se oft noch zu erbringen ist, aber dann mit so einer Verzögerung von meist 12 bis 48 Stunden Symptome ausgelöst werden. Und das ist dann einfach die Reaktion auf die Belastung. Dem Körper fehlt eigentlich die Möglichkeit, die Belastung normal zu bewältigen. Und dann kommt man, wie kann man sich vorstellen, wie in so einen Übertrainingszustand rein, der dann eigentlich mit einer absolut verminderten Leistungsfähigkeit einhergeht. Und das Doofe ist halt diese Zeitverzögerung, das muss man erstmal erkennen, dass das so ist, dass man merkt, was war denn das zu viel, was ich jetzt hier gemacht habe. Und das ist ein Lernprozess, der braucht Monate, bis man das wirklich ins Leben integriert und weiß, wo ist denn jetzt meine eigene Grenze und wie viel geht und was geht nicht.
Aber gerade wenn das sportlich für Sie ja früher eigentlich keine Grenzen gab als Triathletin und jetzt dann halt eine halbe Stunde maximal spazieren gehen zu können, sich kleinere Dinge zu nehmen, Atemtechnik, Entspannungstechniken, das muss ja für den Kopf extrem schwierig sein, das zu akzeptieren.
Naja, auf der einen Seite ist das natürlich schwierig, auf der anderen Seite hat aber das Prinzip, das ist ja Pacing und das ist Akzeptanz, das hat den Vorteil, dass es einem besser geht. Also das hat einen Belohnungseffekt, wenn man das schafft. Und der ist nicht zu unterschätzen. Also, und das lernt man ja dann irgendwann. Und wenn man das verstanden hat, dann glaube ich, ermöglicht einem das schon ein Stück weit Akzeptanz und irgendwie neue Inhalte und anderen Fokus zu setzen. Also man muss das zwangsläufig. Und man sollte aber, glaube ich, nicht verzweifeln, wenn einem das nicht innerhalb von 2 oder 4 Wochen schon gelingt, sondern man muss sich da Zeit geben und nicht zu hart mit sich selbst ins Gericht gehen.
Und Akzeptanz, sagen Sie, ist ganz wichtig. Darum geht es und nicht etwa um den Kampf gegen die Krankheit.
Genau, das ist das Entscheidende. Also wir sind ja eigentlich ein bisschen so gepolt, dass wir immer höher, schneller, weiter. Das ist gesellschaftlich von außen der Druck. Das ist aber auch ein Druck, den wir uns persönlich häufig machen. Den Kampf muss man aufgeben. Also man kann die Grenze aktiv nicht verschieben. Wenn man das versucht, dann bezahlt man das jedes Mal mit Verschlechterungen.
Long-Covid bedeutet auch ein langer Weg zurück. Zurück in ein ja wieder angenehmeres Leben, in das, was man vielleicht mal hatte, wird es nicht geben. So habe ich das zumindest heute schon von SWR1-Leutegast Claudia Ellert verstanden. Das machen Sie aktuell auch so durch. Heißt es, Sie müssen Ihre Ansprüche ordentlich zurückschrauben?
Ja, also das Krankheitsbild geht mit viel Verzicht einher. Verzicht von Sachen, die einem irgendwie lieb waren und die einem wichtig waren, die jetzt aber einfach nicht mehr funktionieren. Und es ist, glaube ich, wichtig, in der Situation nicht zu verzweifeln, sondern sich einfach neuen Fokus zu suchen, neue wichtige Sachen zu finden, die trotz der Einschränkungen irgendwie funktionieren. Das heißt, man muss ganz schön umbauen. Also man muss gedanklich umbauen und dann auch in der Tagesplanung, in der Lebensplanung umbauen. Also das geht ja in Urlaubsplanung hinein, das geht in die Bereiche rein, wie kann ich meinen Kindern gerecht werden oder kann ich das denn überhaupt so, wie ich mir das vorgestellt habe? Und das ist auch in der Familie ja durchaus eine Belastung für die Nicht-Betroffenen, für Kinder und Ehepartner, auf einmal mit jemandem zu leben, der mit starken Beeinträchtigungen zu tun hat und an diesen verzweifelt. Also das macht man ja nicht allein. Das schließt ja Familie mit ein, Freundeskreis mit ein und es hat Auswirkungen im Arbeitsleben. Also das ist sehr vielschichtig. Das ist nicht irgendwie so auf eine Stunde am Tag beschränkt. Jetzt ist mal doof. Sondern das ist schon ein großes Thema. Das ist einfach was Lebensveränderndes, was Identität Änderndes.
Auf den Job und die Rückkehr dort an den Arbeitsplatz möchte ich gleich noch kommen. Wenn wir erstmal im privaten Bereich bleiben, in puncto Verzicht, wie gut waren Sie da früher?
Ich bin da super drin, also ich kann das gar nicht. Also, Ich konnte das früher gar nicht und ich kann das auch heute noch nicht.
Aber Sie haben doch gerade gesagt, ohne geht's gar nicht.
Ja, also ich kann es nicht gut. Ich muss es zwangsläufig und ich glaube, ich habe es geschafft, halt neue Ziele zu setzen. Aber auch in den neuen Zielen, die sind vielleicht besser abbildbar, aber auch da muss ich mir viel Mühe geben, wirklich innerhalb meiner Grenzen zu bleiben. Also man muss, im Grunde genommen müsste man permanent sagen oder sehr häufig sagen, das kann ich nicht. Ich kann das nicht, ich mache das jetzt nicht, mach du. Also, wirklich
keiner.
Diese Grenze setzen. Also sich, das ist schwierig. Man kriegt das mit sich selbst, wenn man irgendwo alleine ist, unheimlich gut hin. Aber sobald es im sozialen Umfeld stattfinden muss, sobald man sich einer anderen sozialen Gruppe gegenüber abgrenzen muss, ist das ganz, ganz schwierig. Weil man permanent derjenige ist, der diese Grenze aufzeigen muss.
Fühlen Sie sich oft schwach?
Nee, ich fühle mich persönlich da nicht schwach. Aber man ist in der Situation so ein bisschen allein, weil man auf der einen Seite jetzt nicht permanent seinen Zustand bejammern möchte. Das führt dann aber dazu, dass man so normal tut und damit halt allein ist in der Situation. Also das ist echt so ein Eiertanz. Zwischen ich gebe jetzt hier viel Preis und ich will irgendwie Verständnis und Mitleid will man sowieso nicht, aber Verständnis der anderen und dem eigenen Anspruch funktionieren zu wollen in diesem System. Das ist nicht einfach.
Sie haben jetzt schon verstärkt deutlich gemacht, alleine wird es nicht klappen, sozusagen da wieder hochzukommen. Professionelle Hilfe, Sie haben eben auch schon Familie und Freunde angesprochen. Wie sehr kann man die tatsächlich ja beanspruchen? Also wir haben schon gesagt, dass es auch für die natürlich was Neues ist, dass man sie jetzt sieht als früher sehr aktive Frau, agil und dann auf einmal halt definitiv geschwächt.
Ich glaube, es ist tatsächlich, also ich habe auch über ein Jahr lang eine Psychotherapie gemacht. Es ist gut, wenn es eine neutrale Institution sozusagen gibt, wo man mit seinen Problemen hingehen kann und das nicht alles versucht im Familienkreis zu regeln, weil letztendlich muss man das erstmal mit sich selbst regeln. Man muss das man ist in der Bewältigung dieses Problems doch ziemlich auf sich gestellt und man ist derjenige, der das schaffen muss. Die anderen können einen unterstützen, aber man selbst ist da schon die zentrale Position, finde ich, und da braucht man, glaube ich, professionelle Hilfe, die sollte man sich einfach holen, weil es gibt da schon ganz gute Kniffs und Tricks und Tipps, die einem einfach helfen in der Bewältigung von diesem Mist sozusagen.
Ein Trick ist wahrscheinlich, sich kleinere Ziele zu setzen.
Ja.
Wie sehen die aus?
Ziele oder auch realistische Ziele zu setzen. Ja? Also einfach zu wissen, was kann ich denn? Und ich musste das ganz oft machen, dass ich einen Plan für einen Tag oder für eine Woche habe und den radikal zusammenstreichen muss. Und da tut man sich zum Anfang schwer und dann bleiben halt irgendwie nur noch so ein paar Punkte übrig, die einem total wichtig sind, die unabdingbar sind. Und alles andere muss dann delegiert werden oder wegfallen. Und das ist ein Schritt, den kriegt man irgendwann hin.
Nach längerer krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit zurück in den Job zu finden, dafür gibt's grundsätzlich das Hamburger Modell als Hilfestellung. Claudia Ellert ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. Was ist das Hamburger Modell?
Na, das Hamburger Modell ist so ein Vorschlag zur Wiedereingliederung in den beruflichen Alltag nach einer Krankheit, die halt Arbeitsfähigkeit verhindert hat. Und das Hamburger Modell wird im Allgemeinen so interpretiert, dass innerhalb von 6 Wochen eine Belastungssteigerung auf die vormals bestehenden 100% erfolgen. Und da merkt man schon, wenn man jetzt gehört hat, was wir jetzt alles zu dem Krankheitsbild erzählt haben, dass das irgendwie so nicht funktionieren kann.
Also greift nicht bei Long-Covid?
Nee, also das muss anders ausgelegt werden, flexibel gehandhabt werden, weil wir haben ja jetzt hier nicht Patienten, die hatten eine Krankheit, waren kaputt und sind jetzt wieder ganz und wir müssen jetzt nur mal zusehen, dass die wieder zu ihrer Leistungsfähigkeit kommen, sondern wir haben Patienten, die haben eine chronische Einschränkung, die haben eine Behinderung, die jetzt nicht gerade wieder weggeht, nicht in einem kurzen Zeitraum. Und es geht in der beruflichen Wiedereingliederung viel mehr darum, den Arbeitsplatz auf die Bedürfnisse des Patienten anzupassen, als den Patienten in seinen alten Alltag reinzustopfen. Das funktioniert nicht. Also so rum kann man das nicht denken. Das heißt, es braucht ganz viel Miteinander zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern und den Willen, einen Betroffenen mit seinen Einschränkungen irgendwie in den beruflichen Alltag zurückzukriegen.
Ich würde Ihr Beispiel gerne nehmen, um das deutlich zu machen. Gefäßchirurgin, die eigentliche Operation ist momentan für Sie nicht denkbar.
Genau, die operative Tätigkeit geht nicht. Jetzt habe ich das Glück, dass ich als Chirurgin andere Handlungsfelder finde in meinem Job und in einer Abteilung, in der ich seit vielen Jahren bin und auch etabliert bin, Das heißt, ich habe meinen beruflichen Alltag umgestellt, mache ein bisschen Sprechstundentätigkeit und mache viel das, was so Formalien und Logistik, Kodierung, Verschlüsselung, Qualitätssicherung in der Abteilung ist. Sind viele Zeiten dabei, wo ich alleine am Rechner sitzen kann und wo ich letztendlich das Belastungsprofil so ein bisschen anpassen kann. Und das funktioniert so in dem Wechsel ganz gut. Aber das ist, haben wir in einem Prozess entwickelt, der lief über 5-6 Monate, bis wir bei 80% Tätigkeit mit Homeoffice-Möglichkeit und so gewesen sind. Also da ist ganz viel Flexibilität und Individualisierung drin.
Sie sind engagiert in der betroffenen Initiative Long Covid Deutschland. Was wird Ihnen denn da zurückgespiegelt, wenn Sie sagen, wir müssten flexibler sein beim Umgang mit dem Hamburger Modell? Wie flexibel und entspannt oder tolerant sind Arbeitgeber bei uns?
Also wir haben bei Long Covid Deutschland betreibt eine Selbsthilfegruppe, in der ungefähr 9000 Mitglieder mittlerweile drin sind. Das heißt, wir können da auf viel Erfahrung zurückgreifen. Und es ist einfach so, dass das Thema in der Berufswelt, im Arbeitsleben nicht angekommen ist, dass Patienten dagegen Hürden laufen, also eigentlich keine Akzeptanz finden und andererseits aber Kostenträger darauf drängen, dass Arbeitsunfähigkeiten kurz gehalten werden, dass die Leute schnell in den beruflichen Alltag zurückkommen oder aber auch zügig Erwerbsminderungen festgestellt werden. Also da bewegt sich der Betroffene zwischen vielen Zwängen von Anbietern. Es ist schwer, da einen Weg zu finden. Und das funktioniert aber eigentlich nur, indem man versucht, Betroffene da zu integrieren und die ausprobieren zu lassen, wo sie denn hilfreich, wie sie funktionieren können im beruflichen Leben.
Welche Einflussnahme haben Sie mit der Initiative?
Naja, wir sind ja neben der reinen Selbsthilfegruppe gesundheitspolitisch aktiv und erarbeiten viel wirklich konzeptionell, was Rehabilitationskonzepte betrifft, was die berufliche Wiedereingliederung betrifft. Also ganz verschiedene Themen und wir sind in viele Versorgungsforschungsprojekte in Deutschland involviert und können da natürlich dann Erfahrungen, die Betroffene haben und mitbringen, integrieren. Und das gelingt gut und das wir werden da auch, sagen wir mal, gern gesehen und akzeptiert und sind da sehr willkommen mit den Erfahrungen, die wir mitbringen.
Wie gut oder wie schlecht reagiert eigentlich unser Sozialsystem auf dieses Krankheitsbild?
Der Zugang zu sozialen Leistungen ist eine der größten Hürden eigentlich für chronisch von Long-Covid-Betroffene, weil wir immer noch so ein bisschen daran scheitern, dass Long-Covid nicht so richtig fest diagnostizierbar ist oder nicht diagnostizierbar erscheint.
Und also es gibt nicht so den einen Wert, der sagt, genau, so, wenn du da drüber bist, dann hast du Long-Covid.
Genau, also wir sagen ja immer, uns fehlt der Biomarker, also dieser eine beweisende Wert. Und dann gibt's oft so die Reaktion, dass gesagt wird, naja, wir wissen das gar nicht so richtig, was das Long-Covid jetzt ist und wer weiß, wie das ausgeht und deshalb können wir das nicht klassifizieren und als auch für eine Anerkennung von Behinderung ist es ganz schwierig. Und im Grunde genommen wäre es viel entscheidender zu gucken, unter welchen Einschränkungen leiden denn die Patienten, also was ist denn hier für eine Leistungseinbuße da, für eine Funktionseinschränkung und anhand der Funktionseinschränkung dann Zugang zu Sozialleistungen zu ermöglichen. Und das ist was, ist ein Schritt, der bei Long-Covid nicht funktioniert. Da sind Betroffene sehr davon abhängig, wie gut einzelne Berater sind. Aber es gibt nicht eine einheitliche Beratung in der ganzen sozialmedizinischen Frage, wo jetzt gewisse Kriterien hinterlegt werden, anhand derer Beratung stattfindet. Mhm. Das ist für die Berater genauso schwierig wie für einen Betroffenen, aber der Betroffene, dem bleibt damit der Zugang zu Sozialleistungen, die wir bieten und wir bieten nicht wenig. Wir sind eigentlich gut aufgestellt, aber die Leute kommen nicht zu ihrem Recht. Das ist so ein bisschen echt ein Problem. Und man schafft das mit ganz, ganz viel Eigeninitiative, aber die können schwere Betroffenheit halt oft nicht aufbringen und man muss sich im System insgesamt gut auskennen und zurechtfinden.
Lohnt es sich da, den Blick in andere Länder zu werfen? Wird es irgendwo besser gemacht, besser gehandhabt?
Man hat so den Eindruck, dass die Schilderungen von Betroffenen eigentlich weltweit die gleichen sind. Es geht immer um Akzeptanz, um Wissen zu dem Krankheitsbild, um fehlende Aufmerksamkeit. Daran scheitert ganz viel. Und das ist auch so ein Vorwurf, den man, glaube ich, dann doch eine Regierung auch machen kann, dass ein umfassendes Aufklärungsangebot zu Long-Covid nie stattgefunden hat. Also man hat sich immer fokussiert auf Akutfälle. Wie viele Leute sind im Krankenhaus? Dann gab es irgendwelche Indizes, Hospitalisierungsindex und sonst was, womit man Pandemiemanagement betreiben wollte. Und man hat nie geguckt, was passiert denn eigentlich hinten raus und wie kläre ich denn mal die Bevölkerung auf, um die Vielzahl an Long-Covid-Fällen zu verhindern? Da gibt es Möglichkeiten, hätte man machen können, ist leider nie gemacht worden. Da haben wir als Initiative viel gearbeitet und Konzepte vorgelegt. Aber so eine vernünftige Aufklärungskampagne gibt es bis heute nicht.
Und als Initiative Long-Covid Deutschland ist Ihnen auch die Versorgungsstruktur besonders wichtig? Hat die sich innerhalb der vergangenen Jahre verbessert?
Also die verändert sich, weil gerade universitär mehr Forschung zu Long-Covid stattfindet. Das ist aber oft für den Betroffenen gar nicht sichtbar, weil das ein bisschen hinter verschlossenen Türen stattfindet. Es gibt Post-Covid-Ambulanzen, ungefähr 90 Stück in Deutschland. Was die anbieten, ist sehr, sehr unterschiedlich. Das kommt auf die Finanzierung an. Das kommt darauf an, über welche Fachbereiche diese Ambulanzen funktionieren. Und in aller Regel bieten die Post-Covid-Ambulanzen nicht das, was der Betroffene erwartet, sondern teilweise wird da nur ein Ausschluss von Organbeteiligung gemacht, aber eigentlich nicht eine Untersuchung im Sinne darauf, was hat denn die Viruserkrankung hier für Folgeerkrankungen hinterlassen. Und wir kennen aus anderen Viruserkrankungen MECFS, also das chronische Fatigue-Syndrom. Das heißt, wir haben eigentlich eine Problematik, eine medizinische Problematik, die jetzt nicht neu ist. Die ist nur in der Masse, in diesem Massenphänomen, wie wir es jetzt sehen, erzeugt die halt einen Druck in der Versorgung, weil einfach viele Patienten da sind, die in den bestehenden Strukturen nicht abgebildet werden können. Das heißt, wir haben auch hier Hausärzte, die nicht wissen, was sollen sie untersuchen, was sollen sie therapeutisch anbieten, und wir haben total zahlenmäßig überforderte Post-Covid-Ambulanzen.
Über Kinder und Jugendliche haben wir noch gar nicht gesprochen.
Ja, das ist ein echtes Thema, also auch ein schwieriges Thema, weil die Diagnosestellung bei Kindern noch schwieriger ist als bei Erwachsenen. Die kommen noch weniger zu ihrem Recht und zur Akzeptanz, weil da oft Argumente wie Pubertät oder die Folgen der Pandemie und Stress und so angeführt werden. Von daher ist es für Kinder noch schwieriger, zu ihrem Recht in Anführungsstrichen zu kommen. Und Schulen bieten leider in Deutschland keinerlei Konzepte, um zum Beispiel Kinder zu Hause beschulen zu können. Wir haben keine funktionierenden Online-Schulen oder sowas, also was weiterhelfen könnte. Also Kindern fehlt noch mehr Zugang zu Möglichkeiten, zu Leistungen. Und für Studenten ist es auch ein Problem. Wir haben vorhin drüber geredet, dass die kognitiven Einschränkungen so das Problem sind. Und dann kann ich halt ein Studium leider nicht fertigstellen oder nicht aufnehmen. Oder ich weiß nicht, wie ich zum Studienort kommen soll. Das heißt, da kommen Ausbildungen ins Stocken oder müssen abgebrochen werden. Und für diese Altersgruppe gibt es nichts wie Arbeitslosengeld oder was Vergleichbares, was wir haben, erst nach einem gewissen Bezugszeitraum unsere Arbeitstätigkeit erarbeiten. Also das ist so ein bisschen so eine vergessene Gruppe manchmal.
SWR1-Hörer Wolfgang aus Freudenstadt hat geschrieben, gibt es eine Abgrenzung, möchte er wissen, zwischen Long-Covid und dem Post-Vax-Syndrom?
Also man muss das insgesamt so verstehen, dass die Symptome, die wir unter Long-Covid beschreiben, durch die Impfung und viel, viel häufiger durch die Infektion ausgelöst werden. Das, was man klinisch an Symptomen sieht, ist sehr, sehr ähnlich und vergleichbar. Die Häufigkeit des Post-Vax-Syndroms ist deutlich niedriger als die des Long-Covids nach Impfung. Aber nichtsdestotrotz gibt es beide Phänomene. Und für die Post-Vax-Patienten ist es oft so, die haben keinen positiven Test, die können ihre Infektion nicht nachweisen und haben damit noch mehr Nöte, eigentlich zu Aufmerksamkeit und zu Versorgung zu kommen.
Und es gibt einige Dinge, die wir heute besprochen haben, die wahrscheinlich auf beide Gruppen zutrifft. Ron Multer aus Bernhausen hat geschrieben, die Leute mit Impfschäden, die von den Symptomen her oft ähnlich sind wie Long-Covid, haben es noch schwerer anerkannt zu werden. Da geht es dann auch wieder um das Thema Akzeptanz.
Genau.
Und die bleibt wichtig, das sollte sozusagen der erste Punkt sein, eben nicht versuchen, gegen die Krankheit anzukämpfen, sondern dass wir ja alle, wir für uns als Betroffene, aber halt auch grundsätzlich es akzeptieren.
Also ja, es geht um Akzeptanz, und ich glaube, was man vermitteln könnte in der Öffentlichkeit ist, dass SARS-CoV-2 nicht eine Viruserkrankung ist wie jede andere, sondern wir haben also eine Beteiligung unserer Blutgefäße und unser Körper hat so 6 bis 8 Wochen damit zu tun, diese Folgen zu bewältigen. Und das ist so eine sensible, so eine vulnerable Phase, in der man einfach ein bisschen auf Symptome achten muss und sich in der Belastung zurücknehmen sollte. Und dann kann man wahrscheinlich eine Vielzahl von Long-Covid-Fällen verhindern.
Joni aus Villingen-Schwenningen fragt, ich habe seit meiner Infektion mit Corona auch zunehmend mit Leistungsverlust und verschiedenen Schmerzen zu kämpfen. Mein Hausarzt findet aber keine Ursache. Meine Frage, kann ein Hausarzt überhaupt Long-Covid diagnostizieren?
Also er muss sich viel Zeit nehmen und er muss letztendlich verschiedene Befunde zu einem Puzzle zusammenfügen. Und aus der Gesamtheit von verschiedenen Parametern kann man relativ genau eine Long-Covid-Diagnose stellen. Aber das ist einfach aufwendig in der Diagnostik, vor allem zeitlich aufwendig. Aber man kann es anhand des klinischen Beschwerdebildes und einzelner ausgewählter Parameter ist man dazu in der Lage, ja.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.